Heute zu Gast Sven Voth, Gründer der Streetwear-Handelskette Snipes.
Wir wollen schon diesen Sharp-Point und unser Image und unsere Realness für uns behalten, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, dass unser Kunde weiß, was er von uns zu erwarten hat. Und wenn da Snipes draufsteht, dann weiß er auch, was da drin sein wird. Und das ist für uns ein klares Ding. Also ich bin kein Fan von so Gemischtwarenläden, wo ich alles und nichts bekomme und der Laden steht auch für alles und nichts. Also wir wollen da schon extrem stark in unserem Bereich aufgestellt sein.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich habe hier in den letzten Wochen häufiger von Vodafone gesprochen und so auch in dieser Woche. Der Hinweis darauf in diesem Falle, dass Vodafone einen neuen eigenen Podcast hat und der heißt Digitale Vorreiter. Und wir bei OMR durften so ein bisschen mit unterstützen. Die erste Folge, das wissen wir ganz gut, dreht sich darum, wie es die Firma Continental geschafft hat, ein analoges Produkt wie ein Reifen in die digitale Welt zu übertragen. Und genau das ist auch das Muster des Podcasts. Es kommen jeweils Menschen zu Wort, die ein klassisches Produkt, ein Unternehmen aufgebaut haben, mit Hilfe von digitalen Technologien, häufig den von Vodafone, natürlich. Und Gastgeber des Podcasts ist unser alter OMR-Freund Christoph Bursek, Digitalexperte, viele, viele Jahre dabei. Also wenn ihr Lust habt auf Podcasts, klassisch Digitalisierungsthemen, dann hört rein bei Digitale Vorreiter von Vodafone, überall da, wo es Podcasts gibt. Der heutige Podcast wurde vor einigen Tagen in Köln aufgenommen, denn die Kollegen von Snipes haben uns in ihr Hauptquartier in Köln eingeladen, mich und zwei Kollegen, und wir haben dann gesprochen darüber, wie die Snipes-Geschichte mal anfing, übrigens in Essen, meiner Heimatstadt, wie man es geschafft hat, aus einem Sneaker-Business, aus einem Laden quasi jetzt eine riesige Kette zu machen, dass sie jetzt nach USA gehen wollen, mit welchen Stars sie zusammenarbeiten, was sie mit Wesley Snipes am Ende zu tun haben. Ganz lustige Geschichte. Und vor allen Dingen, was mich besonders gefreut hat, der Sven Voth, also der Gründer von Snipes, der gleich zu Gast ist im Podcast, der hat bislang in den letzten Jahren, gemessen am geschäftlichen Erfolg, den er hat, wahnsinnig zurückhaltend agiert. Der Name ist kaum jemandem bekannt, es gibt kaum Interviews. Umso mehr haben wir uns natürlich gefreut, den Zugang bekommen zu haben mit ihm und dass er uns ja die Chance gegeben hat, alle Fragen zu stellen, die wir hatten. Und am Ende sind dann sogar gemeinsame Ideen rausgekommen, was man zusammen machen könnte. Ich glaube, das war ein sehr, sehr fruchtbares Treffen. Insbesondere auch für mich und meine Kollegen deswegen, weil wir am Ende des Termins eine ganze Menge von Sneakers und Snipes Swag geschenkt bekommen haben. Vielen Dank an der Stelle nochmal nach Köln dafür. Und also ihr merkt schon, das war eine gute Atmosphäre. Wir konnten viel fragen, haben viele Informationen bekommen so über das Thema Handel an der Schnittstelle von stationär und digital und mit, sagen wir mal, sehr cultural products, also Schuhen und Streetwear. Hat mir Spaß gemacht. Und jetzt direkt rein in den Podcast mit dem Gründer von Snipes, Sven Voth.
Was? Moin. Ja, hallo.
Danke für die Gastfreundschaft sozusagen. Wir sitzen hier bei euch im Showroom. Und Snipes ist wahrscheinlich allen ein Begriff, weil man die Läden kennt, weil man irgendwie, wenn man rumläuft und sich für Sneaker interessiert, dann ist Snipes irgendwie immer da und auch schon seit vielen Jahren. Aber du selber als Gründer bist so ein bisschen der große Unbekannte eigentlich. Wo kommst du eigentlich her? Wie kommt das?
Ja, ich komme gebürtig aus Lübeck, bin mittlerweile, ich glaube, 25 Jahre in Köln und habe das Unternehmen 1998 tatsächlich in Essen gegründet, also hier im Ruhrgebiet im Nordrhein-Westfalen. Und habe bis jetzt nicht so viel die Nähe zur Presse oder zur Öffentlichkeit gesucht.
Erzähl mal so ein bisschen, was du vor Snipes gemacht hast.
Ich wollte ursprünglich nach dem Abitur eigentlich Umwelttechnik studieren und würde jetzt wahrscheinlich Klärwerke bauen und bin jetzt in eigentlich meinem favorisierten Bereich gelandet zum Glück und habe neben dem Abitur immer gejobbt im Sneaker-Verkaufen, im Mode-Verkaufen und bin bei einem Unternehmen damals, International Sports, was es heute nicht mehr gibt, mit Sitz in Hamburg gelandet und wollte nach dem Abitur dann den Studiengang einschlagen und bin vom damaligen Unternehmer dann überredet worden, doch sein Unternehmen mit ihm auszurollen und habe dann die Chance bekommen, zu lernen in dem Bereich, das Beste mit fremdem Geld zu lernen und ein Unternehmen aufzubauen, zu expandieren in meinem Fachgebiet oder in meinem Modebereich, wo meine Passion liegt im Bereich Sneaker, Streetwear, US-driven Fashion und all diesen Themen, mich auszutoben und habe da relativ guten Erfolg gehabt, in Lübeck gestartet, dann über Region Hamburg, dann zum Verkaufsleiter Deutschland geworden, mit Sitz dann in Köln und war dann mit 21 Verkaufsleiter Deutschland und hatte 140 Leute zu.
Was habt ihr verkauft? Also auch
International Sports war damals so einer der ersten mit Titus zusammen, der alles, was Rollbrettfahrer brauchen, also Skateboards, ähnliche Dinge zu importieren. Darüber hinaus aber auch US-Sportsartikel für Football, für Baseball und ähnliches, war er einer der ersten, der das importiert hat. Und dann haben wir von da startend uns dann in Richtung Streetwear entwickelt. Damals Dickies, O-Dog, Levi's 501, Chucks gehabt und so weiter. Haben wir eingekauft, dann über internationalen Einkauf, was damals noch notwendig war, weil es noch nicht alle Vertriebe gab. Und haben das dann verkauft und haben da, glaube ich, eine ganz neue Tür aufgemacht.
Also die Firma verkauft? Oder?
Nee, wir haben, also ich habe das in den Geschäften verkauft, durfte dann Filialen eröffnen und habe dann diese Verkaufsleitung in den jungen Jahren bekommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann gedacht habe, ich habe mehr Ideen, ich habe mehr Energie, mehr Feuer, ich glaube, ich kann das alleine besser und bin dann meinen eigenen Weg gegangen.
Und dann hast du deinen ersten Laden aufgemacht und überlegt, als Lübecker, dann in Köln schon lebend, ich mache es in Essen auf, was für mich persönlich natürlich cool ist, weil ich bin aus Essen, aber ich habe es nicht so ganz verstanden am Anfang. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch erklärt, aber sag nochmal ganz offiziell, warum Essen?
Ja, grundsätzlich gab es International Sports dann in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen schon und ich wollte jetzt nicht gleich meinem ersten oder meinem letzten Arbeitgeber da groß Konkurrenz machen und da in Konflikte kommen. Und habe mir dann Nordrhein-Westfalen angeguckt, was wir an potenziellen Städten haben. Und Essen mit über 600.000 Einwohnern, eine der Top 5, 6 Städte Deutschlands, bot sich da an. Und da habe ich auch dann gleich ein gutes Ladenlokal gefunden. Und so ist es dann Essen geworden.
Also richtig Downtown, Essen, Innenstadt.
Limbecker Straße, ja.
Genau. Und wie schafft man es dann, dass man so einen Laden, das kriegen ja noch viele hin, aber dann der nächste Schritt. Was war dann sozusagen wahrscheinlich die überhaupt größte Hürde überhaupt, dann irgendwie in die Fläche zu gehen und mehrere Läden zu machen?
Ja, die größte Hürde, die gab es eigentlich schon vor dem ersten Laden, weil die ganzen namhaften Lieferanten haben jetzt nicht unbedingt auf einen Jungen aus Lübeck gewartet, der in Essen mal irgendwie einen Laden aufmacht und sagt, ich möchte jetzt gerne eure Marke vertreiben, möchte eure Marke verkaufen in meinen Geschäften. Da hat mir natürlich fast jede Marke gesagt, zeig uns mal, wie so ein Laden dann aussehen wird, was du da machst. Und nachdem ich das 6., 7. Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, wie soll ich zeigen, wenn mir keiner was gibt? Und so musste ich mich dann natürlich um die B-Marken bemühen und habe dann einen Store aufgemacht mit vielen Brands, die es heute gar nicht mehr gibt und die damals auch nicht jeder kannte. Ein
paar Beispiele?
Rex Skateschuhe oder Caterpillar Boots. Wer schon immer dabei waren Vans und Puma. Die haben mich schon immer supported. Damals bei unserem heutigen wirklich wichtigen Partner Nike habe ich mich gar nicht erst getraut zu fragen.
Aber warum ist das so schwierig für dich? Ich meine, du kaufst am Ende deren Ware, du kaufst denen die ab, die müssen dir jetzt ja nicht in Kommission geben, sondern du kaufst denen das ab und dann verkaufst du es weiter. Da sagen die, okay, alles klar, da ist jemand, der kauft unser Zeug, ist ja erstmal für die Umsatz.
So funktioniert unser Geschäft heute schon mal gar nicht mehr, aber damals auch schon nicht wirklich. Da geht es natürlich um Allokationen, da geht es um Distributionsstrategien und ähnliches. Da gibt es dann schon Händler in der Stadt und da wartet man jetzt nicht unbedingt auf einen neuen Laden von einem Jungen, wo man jetzt auch noch nicht weiß, ob der erfolgreich sein wird, ob der seine Rechnungen bezahlen kann und ähnliches. Mhm. Ja, also da muss man sich dann tatsächlich auch ein Stück weit bewerben, ums Produkt.
Aber dann hast du sozusagen offensichtlich so gut gemacht, oder das mit diesen B-Marken oder mit Puma und Vans und so, dass dann irgendwann immer mehr dir vertraut haben.
Ja, also ich bin halt damals dann mit diesen B-Marken einigermaßen ins gute Fahrwasser gekommen, habe das Unternehmen oder diesen einen Laden dann ganz gut betreiben können und habe dann aus den Erträgen des ersten Ladens dann den zweiten aufgemacht.
Wie sind so die Economics bei so einem Laden? Was kann so ein Laden da in Essen für einen Umsatz machen, wenn man das gut macht?
Das ist natürlich sehr, sehr lange her. Und wenn du mit wenig Personal, viel Eigenleistung und solchen Themen da selber drinstehst, dann reicht dir vielleicht schon so, damals waren es natürlich noch D-Mark, reicht dir eine Million irgendwie,
als Umsatz?
Ja, halbwegs überhaupt mal einen Grundstein zu legen. Mhm. Davon wirst du nicht reich, verhungerst aber auch nicht und kannst halt eine Plattform für deine Vision so also ein bisschen starten.
Mhm. Und dann hast du mit dieser Million oder drumherum dann irgendwie was zur Seite gelegt über eine gewisse Zeit, um dann den zweiten Laden zu machen, oder ging das relativ schnell?
Das ging relativ schnell, weil man jetzt natürlich so ein kleines bisschen sich so das erste zarte Netzwerk aufgebaut hat und die ersten Ideen gehabt hat. Und ich muss sagen, ich habe vom ersten Tag an immer das Ziel gehabt, mehr zu sein als nur Retail. Das heißt, ich habe versucht, dieses Lebensgefühl, was wir auch heute noch vermitteln, schon zu starten. Also es war nie mein Ziel, einen Laden zu machen, den wir morgens um 10 aufmachen, versuchen so viel zu verkaufen wie möglich, zählen abends um 8 das Geld und schließen den Laden ab. Das war nie das Ziel. Das heißt, ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der dann ständig Events am Point of Sale gemacht hat. Das heißt, wir haben Breakdancer gehabt, wir haben die ersten Celebrities, was wir ja heute im großen Stil machen, dort damals gehabt. Ich habe MOP im Store gehabt, wir haben Cisco im Store gehabt, all diese Dinge. Und da haben wir, glaube ich, was ganz Neues gestartet, wo es sich anbot, das zu multiplizieren.
Wo war der zweite Laden?
Der zweite Laden war dann in Leverkusen.
Okay. Und dann ging es von Leverkusen, sag mal kurz, zu den ersten drei
Nach Stationen. Düsseldorf und nach Bonn.
Okay, also schon westdeutsches Ding dann.
Ja, auch. Ja, absolut.
Und du hast auch schon mal im Interview gesagt, dass der Magic Trick so ein bisschen war, das auch das Personal. Dass du die Mitarbeiter, die du hattest, dass die auch alle so diese Street-Credibility hatten, dass die aus der Sneaker-Szene oder aus der, weiß nicht, Street-Szene irgendwie kamen. Wie lässt sich sowas skalieren? Auch diese ganzen Musikgeschichten, das ist jetzt, da muss man ja ein gewisses Gefühl haben, da muss man irgendwie wissen, wen man fragt, wann was passt, wie man mit den Kunden spricht. Das kann man jetzt schlecht irgendwie den Leuten am Gesicht erkennen, ob die es auch können. Und es gibt jetzt auch nicht so viele, die das vielleicht wollen und können. War das ein Problem?
Am Anfang natürlich nicht, weil da startet das so, wie man sich das vorstellt. Man durchforstet so ein bisschen den Freundeskreis und vielleicht auch ehemalige Mitarbeiter aus der Arbeitsstation vorher und baut sich so sein Team. Und das ist natürlich mit 1, 2, 3 Läden jetzt noch sehr, sehr überschaubar. Also 5, 6 gute Leute, die Lust haben, was mit einem zusammen zu starten, die sind schnell gefunden. Heute ist das natürlich eine ganz andere Story. Wenn du dann ein paar hundert Läden bestücken musst mit Personal, dann muss da natürlich anders vorgegangen werden.
Wie viele Läden habt ihr heute insgesamt?
Wir werden am Ende des Jahres mit knapp 300 Stores in Europa aussteigen und 100 nochmal in den USA, sodass wir so close to 400 Läden kommen.
Okay, also, und das ist jetzt innerhalb entstanden dann von sozusagen
98 bis heute.
Okay, und gab es da irgendwann einen Moment, wahrscheinlich irgendwann gab es ja auch eine Übernahme oder zumindest eine Teilübernahme. War das dann ein Moment, wo das dann noch schneller ging? Oder hast du irgendwann zwischenzeitlich schon mal Investoren an Bord geholt, dass du schneller wachsen konntest? Oder war das alles sehr organisch, sehr linear hochgefahren?
Nein, also die ersten 11 Jahre des Unternehmens ist das ein völlig organisches Wachstum gewesen, was tatsächlich nur aus dem selbst erarbeiteten stattgefunden hat. Ich denke mal, jeder, der ein Unternehmen mal gestartet hat, kennt diese schwierigen Bankgespräche, die ich natürlich auch mal geführt habe, auch ohne jeglichen Erfolg. Herr Voth, wenn Sie nicht an Ihr Unternehmen glauben, wie sollen wir das dann? Das ist ja so dieser Standardsatz, wenn man Haus und Hof verpfänden soll. Mhm. Und das sind natürlich alles Themen gewesen, die ich durchexerziert habe. Aber am Ende ist es tatsächlich die ersten 11 Jahre alles aus dem Erarbeiteten, also aus einem Store werden 2, aus 2 werden 3 und so weiter. Und da haben wir das dann hinentwickeln können.
Aber du würdest schon sagen, dass das auch damals schon das Besondere war so diese Art, Mitarbeiter zu haben, die, sagen wir mal, die Marke anders transportieren auf der Fläche? Oder was gab es noch so für, es sind ja viele an den Start gegangen, ich erinnere mich damals auch noch mit Klamotten, Schuhläden, da warst du nicht der Einzige. Was hat sozusagen die ersten 11 Jahre euch besonders gemacht?
Ja, wie ich schon sagte, also ich glaube in erster Linie dieser, ich sage gerne über mein eigenes Unternehmen, wir sind ein Entertainment-getriebenes Event-Unternehmen mit ein bisschen Retail. Mhm. Und das war von Anfang an das große Ziel, genau das zu machen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel dafür getan, dass der Kunde außer Retail mehr von uns erwarten kann und mehr mit uns erleben kann.
Also Content am Ende.
Genau. Und dieses 24-7 Ding, dass wir das irgendwie zum Leben kriegen. Haben viel Partys gesponsert und wie gesagt auch tagsüber Events gemacht und solche Dinge. Aber natürlich auch, und da bleibe ich bis heute bei, unser größter USP ist halt unser Personal. Mhm. Und diese Leute haben wir dann auch durch das, was wir machen, begeistern können, da mitmachen zu wollen, weil es halt ein bisschen anders war und weil man nicht nur eine Nummer ist als Angestellter, sondern tatsächlich, es kommt auf die einzelne Person an. Oft waren es Leute, die, ob sie DJs waren oder Tänzer oder was auch immer, die auch schon Netzwerk in der Stadt gehabt haben, die sind halt dann...
Hast du die alle selber ausgewählt? Oder wie ging das Sourcing?
Die habe ich natürlich am Anfang alle noch selbst ausgewählt. Das klappt heute natürlich nicht mehr. Da ist das dann Ding der Verkaufsleitung und da gibt es Recruitment Days mit Castings und all diesen Dingen, weil es einfach eine Größe erreicht hat. Aber damals war das tatsächlich alles noch handverlesen.
Aber sind denn die jetzt heutzutage auch nicht alle Vollzeit? Oder sind da wahrscheinlich viele Studenten und sagen wir mal Jobber? Oder ist das alles irgendwie, sagen wir, Vollzeitangestellte?
Also die meisten sind schon Vollzeitangestellte. Wir haben auch einiges an Teilzeitleuten. Und wirklich nur einen kleinen Anteil an Aushilfen.
Okay. Und dann kam nach 11 Jahren dann sozusagen der Moment, wo irgendwann dir jemand gesagt hat, in dem Falle eine andere Essener Firma, hör mal zu, wir könnten noch größer denken.
Ja, also es ist gar nicht so, dass diese andere Essener Firma das losgetreten hat, sondern nach 11 Jahren wuchs so ein bisschen das Interesse an meinem Unternehmen, weil man konnte sehen, ich bewege eine Zielgruppe, die interessant ist für die Industrie, weil diese Zielgruppe meinungsbildend sein kann für verschiedene Industriezweige, weil diese Zielgruppe auch Spending, die sind tatsächlich offen, auch Geld auszugeben für sei es jetzt in unserem Fall natürlich Mode, klar, aber auch für Elektronik und für Getränkehersteller, dies, das, jenes. Und das ist halt so ein bisschen aufgepoppt und dadurch gab es natürlich von Seiten Private Equity, aber auch von verschiedensten Unternehmen dann mal so die vorsichtige Anfrage, wie es denn bei uns so aussieht.
Wie groß war der damals so vom Umsatz her dann zur Zeit?
Ich meine, dass wir damals 35, 36 Stores aufgehabt haben.
Also das heißt dann auch so Größenordnung zwischen 30 und 40 Millionen Umsatz ungefähr?
Ja, so die Kante ein bisschen mehr vielleicht.
Okay. Ja. Okay, also es war dann am Ende Deichmann, um es nochmal zu sagen.
Genau, ist dann Deichmann geworden aus diesem Pitch, den es dort gegeben hat. Und das lag irgendwie nah, weil ich habe mein Unternehmen selbst gegründet und Deichmann auch in dieser Größe ein Familienunternehmen, wo natürlich ein Herr Deichmann hintersteht und dementsprechend das Unternehmen auch behandelt. Das ist natürlich das eine, was mich interessiert hat, aber natürlich auch der Hintergrund, Schuh-Retailer, also auch nicht so branchenfremd, als wenn ich jetzt mit ein paar Investoren am Tisch sitze, die jetzt noch nie einen Schuh verkauft haben.
Und wie ging es dann weiter? Was war denn anders als nach der Übernahme?
Gar nicht so viel. Also ich bin, muss sagen, wir haben oder ich habe da die beste Entscheidung fürs Unternehmen getroffen. Bin da auch heute noch total happy, dass ich mich so entschieden habe und wir da zusammengekommen sind. Und Herr Deichmann hat damals eine tolle Entscheidung in unsere Richtung getroffen, hat mir offeriert, ich darf alle Synergien, die der Konzern uns anbietet, ich darf die alle nutzen, muss aber nicht. Und natürlich noch ja, dieses Backing, was wir dann bekommen haben, also tatsächlich einen so großen Konzern im Rücken zu haben und natürlich andere Möglichkeiten zu haben. Und ich musste mehr oder weniger für mich selbst auch, für mein eigenes Verständnis diese Entscheidung so treffen. Denn ich war an so einem Punkt, wo ich festgestellt habe, go big or go home. So 35 Läden, das kriegst du alles noch hin, aber das dann wirklich zu multiplizieren, international zu gehen, da waren meine eigenen Taschen dann doch vielleicht nicht tief genug. Und deswegen, ja, war es...
Würdest du wieder so machen?
Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Es war die beste Entscheidung und hat natürlich unsere Welt sehr verdreht. Und seitdem sind wir natürlich in unserer Expansionsgeschwindigkeit deutlich schneller unterwegs.
Wie macht denn das eigentlich, wenn ihr so einen Laden auswertet? Also wenn jetzt man sich vorstellt, ihr macht jetzt ganz viele Läden auf, relativ schnell, gibt es da irgendwie so einen Check, wo du sagst, okay, das muss irgendwie in der Fußgängerzone sein, das muss so und so gelegen, da muss eine U-Bahn in der Nähe sein? Oder gibt es da irgendwie Kriterien oder guckst du diese Läden an oder wie geht man da vor?
Wir haben uns immer eine relativ hohe Flexibilität erhalten. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die sagen, hey, 300 Quadratmeter, Schuhschachtelformat, die und die Lage und los geht's. Aber die gibt es ja jetzt nicht am Fließband, diese Ladenlokale. Deswegen haben wir unser Ladenbausystem immer recht flexibel gehalten, um auch eine solche Expansion bringen zu können, auch anpassen zu können auf verfügbare Lagen. Und ich bin bis vor 4 Jahren, habe ich, glaube ich, jede Entscheidung selbst getroffen und bin da auch, habe auch jeden Laden besucht, bevor wir ihn angemietet haben. Heute haben wir eine Expansionsabteilung, in der ich auch Teil bin und wo ich auch immer noch weiter Entscheidungen mit treffe, aber wo ich nicht jeden Center Store noch sehe. Und da ist es so, es gibt 2 Entscheidungsträger bei einem Laden, der auf der Hand liegt. Da sind es wirtschaftliche Faktoren, die uns da ganz einfach, ist simple Mathematik, dann zu errechnen, ob dieser Laden zu uns passt. Aber es gibt auch Läden, wo es um eine ganze Menge Bauchgefühl geht. Und das lasse ich auch zu und darf das auch weiterhin zulassen. Und das ist sehr cool. Und dadurch entstehen auch immer wieder im Portfolio von Snipes wirklich besondere Läden, wo nicht nur externe, sondern auch interne manchmal fragen, ob ich irgendwie ob ich da irgendwie einen wilden Tag gehabt habe in der Anmietung. Aber das hat sich dann doch bewahrheitet. Also wir haben gerade in Amsterdam einen Store aufgemacht, gegenüber vom Bahnhof, auf dem Damrak. Das ist nicht mal eine Retail-Lage gewesen. Da ist sonst nur Souvenirs und Essen. Und das ist aber der hochfrequentierteste Punkt in ganz Holland, weil alle Leute aus dem Bahnhof strömen. Und da haben wir uns dann mal gedacht, wir probieren das mal. Und das ist ein Riesenerfolg zum Beispiel. Mhm. Oder, keine Ahnung, wenn Leute nach Kassel fahren und auf der Treppenstraße unseren Laden entdecken, da weiß auch keiner, warum wir da sind. Aber das hat toi 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 auch immer funktioniert und das waren gute Bauchentscheidungen.
Was ist denn das beste oder der best funktionierende Laden all time bislang?
Ja, ich sag mal, da muss man jetzt ein kleines bisschen abwarten. Grundsätzlich ein gesetzter Markt wie in Deutschland ist es dann, wie wahrscheinlich bei jedem Einzelhandelskonzept, ist es München. Mhm. Das ist ganz klar. Die größte Überraschung aller Zeiten ist wahrscheinlich Hamburg gewesen, weil das auch eine Entscheidung gewesen ist. Ihr kommt aus Hamburg, kennt also direkt den Laden sicher, Mönckebergstraße. Der ist damals nicht zu vermieten gewesen, das ehemalige Lampenpredigerhaus, was eigentlich jeder kennt in Hamburg. Aber durch die Europapassage dachte man, die Leute kürzen dort ab von der Mönckebergstraße auf die Bergstraße und die Ecke da oben ist tot und über die Straße geht sowieso keiner. Und das ist einer unserer absoluten Top-Top-Top-Läden und auch, ich denke, das kann man auch über das eigene Konzept mal sagen, schon ein Hamburger Symbol irgendwie, was jeder kennt, diesen Laden. Mhm. Und den wollte damals auch keiner.
Mhm. Okay.
Shoppen, Musik streamen, Filme anschauen, all das macht man heutzutage natürlich online. Was man heutzutage häufig noch nicht online macht, ist Versicherungen abschließen, Versicherungen organisieren, vergleichen, managen. Und man könnte das tun, wenn man Clark-Nutzer wäre. Clark ist ein InsurTech-Startup und zwar ein sehr, sehr erfolgreiches. Also InsurTech heißt ein Startup, ein Digitalunternehmen aus dem Versicherungsbereich. Die Kollegen haben bereits 150.000 Kunden, sind erst seit 2015 am Start. Und was kann man mit Clark machen? Man kann halt schauen, ob man die richtigen Versicherungen hat, ob man bessere vielleicht finden könnte. Man kann seine Versicherungen managen ohne viel Papierkram. Man bekommt sogar, und jetzt wird es interessant, wenn man sich Clark einmal testweise als App installiert und dort zwei Versicherungen hochlädt, die man dann darüber managt, also zwei muss man dann da angeben und zwei Versicherungen hinterlegen, dann bekommt man einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro. Also so sicher sind die Kollegen sich bei Clark, dass sie ein geiles Produkt haben, dass sie sagen, okay, probiert uns aus, gebt uns eine Chance, ihr bekommt 30 Euro bei Amazon und dann kennt ihr Clark. Also einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Clark-Website gehen. Bei der Registrierung dort jeweils den Gutscheincode OMR30 eingeben und ihr erhaltet dann den Amazon-Gutschein, wenn ihr mindestens zwei Versicherungen, wie gesagt, hochgeladen habt und dort managt.
Erzähl mal so ein bisschen, wenn ihr da jetzt diese ganzen, also ihr hattet schon über Jahre sozusagen Testimonials, also ihr habt Menschen in die Läden geholt, Bilder, weiß ich, Nowitzki in den Läden, viele US-Superstars. Hast du dir da selber einfach dafür Geld bezahlt, dass sie da hinkommen? Oder war das so das Netzwerk? Oder wie habt ihr das gemacht?
Grundsätzlich ist es natürlich, dass wir das überhaupt hinkriegen, ist natürlich ein Ergebnis langjährigen Networkings. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut in die Musikindustrie, in die Modeindustrie, in die Sportindustrie, wo wir natürlich dann Möglichkeiten haben, über verschiedenste Wege mit solchen Celebrities in Kontakt zu kommen. Manchmal hilft auch der ein oder andere Markenkontakt, weil natürlich auch die Marken wie Nike oder Adi oder ähnliche, die natürlich auch Testimonials unter Vertrag haben. Da können wir die, haben wir die verschiedensten Wege.
Ja, und, okay. Aber es ist nach wie vor ein bisschen eure DNA, immer mal wieder so Läden zu aktivieren, indem da besondere Leute auftauchen.
Ja, absolut. Absolut. Und ich meine, wir haben vorhin über Hamburg gesprochen. Das ist wahrscheinlich unser All-Time-Classic, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ist 2006 gewesen, aber Michael Jordan hat ja da unseren Store eröffnet. Das hat es weltweit sonst nicht gegeben. Er ist in Nike Towns gewesen, aber noch nie bei einem unabhängigen Händler. Und da ist halt in Hamburg Ausnahmezustand gewesen. Laut Zeitungsberichten später waren es 10.000 Menschen, die die Mönckebergstraße, Ecke Bergstraße komplett lahmgelegt haben. Wir waren überall, Zeitungen, Titelseite, wir waren im Fernsehen, wir waren im Radio.
Und den wollte überall Nike dahin bringen?
Wir haben das mit Nike zusammen realisieren können und das war das Aufregendste, was wir bis jetzt tatsächlich gemacht haben, weil Michael Jordan ist Repräsentant des amerikanischen Volkes. Das heißt, die CIA ist vorher gekommen und hat drei verschiedene Anfahrtsrouten vom Flughafen zum Laden gecheckt. Die haben die Gullideckel verplombt auf unserem Corner da und das ist also eine minutiöse, detaillierte Planung gewesen, wie wir sie bis dahin uns gar nicht hätten vorstellen können. Und die Leute sind halt ausgeflippt. Also die Polizei hat versucht, da irgendwie uns mitzuhelfen. Wir hatten 60 Securities da und das war out of control. Also größter, okay, größter Moment. Und Michael Jordan ist natürlich auch, ich denke, für alle Sport, Sneaker, Streetwear, whatever Fans einfach.
Immer noch, würdest du sagen?
Das Maß aller Dinge.
Immer noch?
Ja. Also, das war schon ein Augenblick, wo du auch die Ehrfurcht bei allen Leuten gesehen hast. Also, da stand ein Augenblick irgendwie so die Welt still, als er dann dort gekommen ist.
Aber würdest du sagen, dass es immer noch so gilt? Also, ich hätte jetzt das Gefühl, wenn man heute guckt, so Kanye West oder so, müsste jetzt fast noch krasser sein.
Das ist eine schwere Frage, weil am Ende dann doch subjektiv, aber ich glaube, dass Michael Jordan untouchable ist. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach eine absolute Ikone, wo nie dran gerüttelt werden wird.
Mhm. Sag mal, jetzt ist ja mittlerweile viel Gerede über Amazon und Digital-Business und ihr macht weiter vor allen Dingen Läden und wollt ja auch weiter wachsen. Machst du dir da keine Sorgen, dass vielleicht auch diese ganze Frequenz abnimmt in den Innenstädten, dass Innenstädte nicht mehr so funktionieren wie noch vor 10 oder 20 Jahren?
Zu sehen ist das ganz klar und es ist halt in aller Munde. Ich kann es in der Zeitung lesen, überall. toi, 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 es gilt nicht für uns. Auch dieses Jahr haben wir zweistellige Frequenzzuwächse zu verzeichnen. Und das ist ja antizyklisch zu dem, was draußen
passiert. Ist der Sneaker-Trend so viel stärker als der, sagen wir mal, wegsterbende Innenstadt-Trend?
Das glaube ich nicht zwingend, weil man muss ja schon sehen, dass der Wettbewerb ist ja da und der Wettbewerb ist ja groß. Also wenn es einfach nur darum ginge, einen Sneaker ins Regal zu stellen, das können ja auch viele andere. Ich glaube, es geht um das Drumherum. Und die Leute sind gerne bei Snipes und wollen gerne zu Snipes. Es gibt viele Jugendliche, die sich am Nachmittag 16 Uhr bei Snipes verabreden. Und das sind Dinge, wo wir extrem stolz drauf sind und wo wir immer weiter rein investieren in dieses, die Marke erlebbar zu machen. Und das ist.
Sag ein paar Beispiele, was ihr noch so macht, neben den Celebrities und neben den guten Lagen.
Also, wir haben beispielsweise dieses Jahr 288 Eventtage, was halt das unterstreicht, was ich vorhin sagte: Entertainment-getriebenes Eventunternehmen. Das heißt, Musikfestivals, aber in all unseren Disziplinen, Dance-Events, Skate, BMX, Streetball und so weiter. Also da haben wir so viele Beispiele und wir haben in Europa 288 Eventtage. Wir haben verschiedenste Aktivierungen in den Stores, das heißt entweder Brand Activations mit den Marken, seien es Workshops oder ähnliches. Wir bringen Stars in die Stores zu Autogrammstunden, beziehungsweise heute ja eher zu Selfie-Sessions und all diese Dinge. Es gibt ein Snipes Radio, es passiert viel on Social Media, da sind wir extrem stark.
Großer Instagram-Account, ne? Ich glaube 1,5 Millionen
Subscriber oder sowas. Ne? Ja, also es gibt nicht wirklich viel stärkere Company-Accounts. Ich glaube, außer DM ist da keiner irgendwie großartig stärker
als wir. Habt ihr das gemacht? Einfach früh dabei gewesen sein? Oder?
Ja, ich denke, dass wir durch diese ganzen Events und durch all das, was wir tun, sind wir Content-Weltmeister. Also den meisten.
Habt ihr ein Redaktionsteam bei euch hier?
Ja.
Also in der Redaktion, wenn man sagt, das sind jetzt Journalisten oder so ein Content-Producer, die nichts anderes machen, als die Accounts bestücken, als sich überlegen, was kann man in den Läden machen, also Konzepte zu schreiben?
Ja, wir nennen es anders. Es gibt bei uns halt zwei Marketingstränge, einmal Produktmarketing und einmal Brandmarketing. Also einmal alles, was in die Marke Snipes einzahlt und einmal alles, was in die Marken einzahlt, mit denen wir dann kooperieren und die Produkte, die wir verkaufen. Mhm. Und da gibt es dann die verschiedensten Abteilungen in diesen Bereichen nochmal wieder.
Aber so von den Stores selber, vom Store-Design, kann man da auch noch viel rausholen, weil ich habe das Gefühl, jetzt subjektiv, die sehen doch irgendwo ähnlich aus. Also wenn ich in Hamburg rumlaufe, da gibt es jetzt einen Foodlocker oder da gibt es irgendwelche anderen Stores. Ich finde, ich habe es mir vor kurzem sogar darüber nachgedacht, die Schuhe stehen immer so seitlich in so regalartig an der Wand und man hat das Gefühl, da müsste eigentlich fast noch mehr gehen.
Da geht auch noch mehr und das haben wir gestartet im November letzten Jahres. Es gibt ein Snipes 2.0 Store-Konzept, was wir gerade ausrollen. Also die ersten 23 Stores sind entweder in diesem neuen Look eröffnet worden oder aber refurbished worden in diesem neuen Look. Das Wichtigste ist uns da erstmal, wir nennen das Konzept paperless, das heißt, es ist alles digital, also selbst diese Schaufensterbanner oder diese Säulen für die Schuhe, das ist alles digital, alles LED. Wir haben den Street-Look, der uns ausmacht, wir nennen uns ja selbst Raised from Concrete, das haben wir nochmal intensiver bearbeitet, das heißt, der Storeboden ist Asphalt, da sind Gullideckel drin. Wir haben von Frachtcontainern die Rückwände als Seitenwände in diesem Snipes Orange. Wir haben viel so an Kleinigkeiten gedacht, wie in jedem Sitzelement sind USB-Ports zum Aufladen der Handys. Wir haben entsprechend Free Wi-Fi und all diese ganzen Dinge. Und das ist das Konzept für uns für die nächsten Jahre. Mhm. Und das werden wir jetzt komplett ausrollen über alle Stores. Also bei euch vor der Tür in Hamburg, der ist jetzt in 2020 auch dran.
Okay, aber sagen wir mal so, wie wichtig ist vielleicht generell für euch diese ganze Schuhwelle gewesen? Also ich meine, wie viel ist jetzt sozusagen einfach die Snipes-Geschichte auch möglich gewesen, weil sich die ganze Gesellschaft komplett geöffnet hat und heute trägt jeder irgendwie weiße Turnschuhe zu allen möglichen Anlässen, gefühlt. Oder ist das was, was du sagst, das trifft uns eigentlich gar nicht, weil das sind andere Leute als die, als unser Publikum?
Nee, das kann man natürlich nicht sagen, weil wir sind in AAA-Locations und da ist nun mal natürlicher Footfall draußen und wenn jemand einen weißen Sneaker sucht, dann geht er auch gerne bei uns rein. Deswegen gestalten wir attraktive Läden und deswegen haben wir starkes Personal auf der Fläche und versuchen natürlich diese Menschen auch mit abzufrühstücken, keine Frage. Wir sprechen die nur mit unserem Marketing jetzt nicht gezielt an. Also unser Marketing geht gezielt auf den 17-jährigen Jungen oder das 17-jährige Mädchen, die einen urbanen Background hat und mit denen sprechen wir Marketing. Alle anderen nehmen wir sehr gerne mit.
Aber wurde nicht auch weiter sich zu öffnen, war nie eine Überlegung?
Das war nie eine Überlegung. Grundsätzlich, wir wollen schon diesen Sharp-Point und unser Image und unsere Realness für uns behalten, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, dass unser Kunde weiß, was er von uns zu erwarten hat. Und wenn da Snipes draufsteht, dann weiß er auch, was da drin sein wird. Und das ist für uns ein klares Ding. Also ich bin kein Fan von so Gemischtwarenläden, wo ich alles und nichts bekomme und der Laden steht auch für alles und nichts. Also wir wollen da schon extrem stark in unserem Bereich aufgestellt sein.
Und du hast mal gesagt, einer der größten Fehler wäre es gewesen zu Zeiten der Finanzkrise. Da war der Druck ein bisschen höher, was zu machen. Und da hast du dann so ein bisschen eure Zielgruppe aufgeweicht und hast Partnerschaften gemacht, unter anderem mit dem ADAC oder so. Das würdest du heute nicht mehr machen.
Nein, das sind natürlich alles so Learnings aus der Vergangenheit. Das war grundsätzlich nicht eine Wahl in erster Linie des falschen Partners, weil der ADAC ist ja jetzt nichts Schlechtes oder nichts Verkehrtes, sondern es war eine Entscheidung aus, bleibe ich stark in meiner Nische stehen oder suche ich irgendwelche Turbolader für Reichweite. Und ich denke, ist wahrscheinlich jedem bekannt, dass das ADAC Motorweltmagazin das auflagenstärkste Magazin in Europa ist mit, ich glaube, 13,5 Millionen Auflage. Und da haben wir oder habe ich kurzfristig Reichweite mit Erfolg verwechselt. Und da muss man dann schon ganz klar sehen, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wir wollen schon mit unserem Core-Consumer sprechen und nicht versuchen, mit jedem zu reden.
Also kam das irgendwie negativ zurück oder woran hast du es erkannt, dass das nicht funktioniert?
Ja, natürlich. Also es gibt da schon verwundertes Feedback von unserem Core-Consumer, der sich wundert, was wir jetzt dann gerade mit dem ADAC am Kopf haben. Mhm. Und kannst dir auch vorstellen, wenn ich von dem 17-jährigen Jungen und dem 17-jährigen Mädel spreche, mit dem wir reden, die hat kein Auto, weil die hat ja keinen Führerschein. Also das war jetzt schon schön daneben geschossen.
Okay.
Das war keine Glanzleistung. Aber ich glaube, das gehört dazu, weil gerade in schwierigeren Zeiten lerne ich deutlich, deutlich mehr und deutlich schneller, als wenn wir auf der Welle ganz oben sind.
Sag mal ein paar Worte zum Thema E-Commerce. Also wie viel verkauft ihr online mittlerweile?
Gut, dass du das oder dass wir heute zusammensitzen, weil für uns ist heute ein ganz, ganz wichtiger Tag. Wir sind heute online gegangen mit unserer neuen E-Com-Plattform. Wir haben uns nach Jahren jetzt für die Salesforce-Plattform entschieden und sind damit Salesforce an den Start gegangen und haben heute um 9 Uhr morgens unseren Release des neuen Online-Shops gehabt. Und das war eine der größten Investitionen der Firmengeschichte bisher. Und wir haben jetzt das große Ziel, uns Richtung 30% entwickeln zu wollen mit dieser neuen Plattform.
Wirklich mit E-Commerce-Anteil?
Mit E-Commerce-Anteil, ja.
Aber die Läden gehören euch alle? Da gibt es jetzt keine Franchise-Nehmer, die sich darüber beschweren oder so?
Nein. Also unsere Stores sind alle owned und wir werden auch durch dieses Ziel, online mehr zu wachsen, auf keinen Fall unser Store-Wachstum verlangsamen.
Aber kann man online noch so gut wachsen, jetzt gegen eine Zalando oder so, wo man eigentlich meint, das ist das Sneaker oder das Turnschuh oder Fashion ist eigentlich schon da, about you und so weiter?
Da bin ich absolut überzeugt von. Zum einen durch eine klare Abgrenzung im, im Auftritt, im Image, im Assortment und all diese Dinge. Ich meine, Zalando versucht natürlich alles abzubilden und das machen sie auch sehr gut. Wir wollen da in unserer, ich nenne es jetzt mal Nische, obwohl es eigentlich ein bisschen größer ist als eine Nische, wollen wir aber schon bestehen. Und wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, als Content-Produktionsmaschine haben wir natürlich auch immer eine Menge Argumente und eine Menge gute Stories, die auch Social zu verbreiten, um Leute auch auf unseren Store zu lenken.
Also es ist ja auch noch, vielleicht kann man es ja, wenn ihr jetzt aktuell macht, ihr glaube ich so 180 Millionen Umsatz?
Das ist eine recht alte Zahl.
Was ist die aktuelle Zahl?
Da haben wir noch nichts. Haben wir noch nichts veröffentlicht wieder.
Okay, also ich habe das irgendwie. Normalerweise google ich es mal ganz genau. Jetzt habe ich es bei Wikipedia gelesen.
Ja, nee, du hast es vorhin schon gesagt, dass man über mich und mit mir nicht viel gesprochen hat. Und so haben wir es auch mit Zahlen und Ähnlichem immer gehalten. Und ich weiß auch nicht, wo die Wiki-Zahl herkommt. Keine Ahnung.
Okay, aber man kann sich überlegen, wenn man jetzt sagt 300 Läden und die alte Metrik ist mit den ungefähr 1 Million pro Laden, dann erkennt man ja schon daraus, dass es eigentlich mehr sein müssten. Fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, und da wären wir auch lange nicht mit zufrieden.
Okay, noch ein bisschen. Okay, und dann 30%. Ich sage jetzt mal, vielleicht sind es sogar 500 Millionen.
Vielleicht auch.
Noch mehr als das. Okay, wow. Okay. Aber ihr seid doch jetzt kein Milliardenumsatzunternehmen.
Nein, aber natürlich jetzt mit dem Wurf in die USA und auch mit unserer Acceleration der Expansion in Europa. Ist das jetzt kein Fernziel.
Okay. Also das heißt, dann sind ja entsprechend, auch wenn man jetzt sagt, irgendwie nehmen wir jetzt mal 800 Millionen und dann sagt man 30%, dann sind das ja schon 250 Millionen Euro Umsatz, Online-Umsatz. Und das ist ja dann schon auch eine Dimension, wo jetzt ein About You selbst gerade rausgewachsen erst ist oder so. Ne? Also das ist jetzt noch nicht irgendwie, das ist jetzt nicht so mal eben. Das ist schon.
Nein, also das muss man auch klar sagen. Wir sind jetzt nicht heute auf die Plattform gezogen, um morgen jetzt 30% zu erreichen. Das ist schon ein heftiger Weg. Und da sind mit Sicherheit auch noch einige Learnings für uns auf dem Weg. Aber wir haben jetzt schon mal die Basis und die Plattform geschaffen, um das überhaupt erreichen zu können. Und ich glaube, wir haben das richtige Team gebaut mit Leuten, die das auch für uns umsetzen können.
Und was sind so, sagen wir, die 2, 3 Produkte, die ihr am allerkrassesten verkauft? Lass mich mal raten, weiße Stan Smith Sneakers vielleicht? Nee. Oder irgendwelche Nike Air Force One Schuhe? Oder doch am Ende Chucks oder sowas? Oder was ist es?
Ja, das kommt natürlich darauf an, in welchem Jahr wir hier sitzen, weil das geht natürlich rauf und runter. Mhm. Die Mode, der Trend ist natürlich volatil. Wir haben natürlich Jahre gehabt, wo gerade die genannten Chucks immer weit, weit vorne gewesen sind. Jetzt im Moment haben wir gerade auch von dir gerade angesprochen, wieder ein Air Force One Jahr zu packen.
Okay.
Ja. Und wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen würden, würde ich dir wieder was anderes erzählen.
Okay. Und grenzt ihr euch dadurch ab? Oder kriegt ihr andere Ware als andere? Also ist das so ein bisschen so, dass du auch Sachen verkaufen kannst, online als auch in den Stores, die vielleicht eine About You oder ein Zalando nicht verkaufen kann?
Ja, absolut. Da machen auch die Marken natürlich mit ihren Distributionsstrategien und mit ihren Allokationen und so weiter größtenteils einen sehr guten Job, indem sie sich auch überlegen, welcher Store oder welcher Kunde steht für welches spezielle Gebiet. Wir sind zum Beispiel jetzt natürlich für Urban der Go-To-Spot und es gibt halt kein ikonischeres Produkt, was zu uns passt als ein Air Force One beispielsweise. Mm-hmm. Da machen die Marken natürlich schon einen entsprechenden Job und sowohl wir als auch unsere Wettbewerber bekommen dann spezielles Produkt, um uns auch so ein bisschen voneinander abzugrenzen und eine gewisse Diversifikation wird da auch vorangetrieben von uns selbst, aber auch von unseren Markenpartnern.
Eine Sache, Sekunde, ich hatte gerade mir, das gibt es doch gar nicht, welche Frage ich dir gerade stellen wollte. Muss du einmal kurz notieren. So, ach so, genau. Ich wollte dich fragen, warum ihr das jetzt alles organisch macht, dieses Online-Wachstum. Wenn ihr habt jetzt so viel Firepower, ihr seid so groß, eigentlich würde man doch sagen, es gibt richtig coole Sneaker-Shops online. Wir selber hatten hier schon mal im Podcast, glaube ich, von Asphaltgold die Kollegen und da gibt es viele andere. Hätte man nicht da einfach so ein bisschen akquisitorisch vorgehen können, sagen wir, wir sind Snipes, wir nehmen uns jetzt die 2, 3 spannendsten Online-Händler dazu?
Ich glaube, das kann irgendwann mal eine Überlegung sein, wenn man dann an die Decke stößt. Aber wir haben natürlich jetzt noch so viel Opportunities und so viel ausgeschöpfte Potenziale, dass wir da noch unsere eigenen Hausaufgaben durch Verbesserung und durch Organic Growth treiben können, dass wir an diesem Punkt noch gar nicht gewesen sind. Wobei man natürlich auch darüber nachdenken muss, dass es online nicht so einfach ist, wenn man dann die eine oder andere Akquise macht, dass diese Stores zusammenzuführen, weil die Kunden zu migrieren, das ist ja nicht einfach mal eben so möglich. Das heißt, dann muss ich wahrscheinlich 2 oder mehr gleisig fahren und all diese Themen, das macht das ganze Gebiet natürlich noch komplexer und da möchte ich mich eigentlich erst mit auseinandersetzen, wenn wir dann tatsächlich auch unsere Hausaufgaben fertig haben.
Aber du schaust dir schon ziemlich genau an, was gibt es da draußen so für Sneaker-Stores online zum Beispiel außerhalb von euch?
Absolut. Und ist ja zum Glück auch online alles so ein bisschen messbar. Und man weiß ja auch so ein bisschen, was bei den anderen passiert.
Und wie siehst du zum Beispiel so ein High Snobiety? Ist das auch ein Thema, was für euch mal irgendwann relevant sein könnte? Weil die machen ja auch wirklich Content rund um eure Themen, vielleicht eine bisschen ältere Zielgruppe, aber auch, so würde ich sagen, vom Spirit her gefühlt, irgendwie geht das in deine Richtung.
Ja, das ist natürlich ein tolles, meinungsbildendes Medium, ein trendsettendes Medium, mit dem wir auch hier und da schon gearbeitet haben, weil wir haben natürlich auch oft gute Themen, sei es mit unseren Celebrities oder sei es mit irgendwelchen Kapselkollektionen wie jetzt unsere Stranger Things Kollektion, die wir jetzt gerade hatten und solche Sachen. Das ist dann auch tatsächlich für solche Medien, glaube ich, wirklich interessanter Content.
Aber selber sozusagen mal so ein Medium zu übernehmen oder zu führen, das könnte das nicht auch ein Weg sein, sich zu differenzieren? Ich frage mich mal, was ist auch die Zukunft von solchen Medien? Wer kann das eines Tages mal übernehmen und für deren Weg hin? Eigentlich müsste doch der Weg Retail und Content, das verschmilzt doch immer mehr. Also Content und Commerce sozusagen.
Absolut. Deswegen sagte ich ja auch vorhin, dass wir brutal viel Content produzieren, weil das ist ja so oft der Lack von anderen Unternehmen, dass da Content fehlt. Wir haben eigentlich immer so viel Content, dass wir gar nicht alles spreaden können, was wir da haben. Manchmal ist das tatsächlich ein bisschen schade, weil können die Leute ja auch nicht zuspammen irgendwo. Und ich glaube, dass Kollaborationen mit solchen Medien mit Sicherheit mittelfristig Sinn machen, keine Frage. Sowas zu übernehmen, das muss man sich halt immer fragen, weil die Unabhängigkeit dann natürlich absolut nicht mehr gewährleistet ist. Und da brauchen wir brauchen schon unabhängige Medien, die auch objektiv irgendwo ein Stück weit berichten können und nicht irgendwo rundgelutschte, vorgefertigte Meinungen, die jetzt ein Retailer dir auf dem...
Aber es gibt ja auch Wettbewerber von euch, die haben dann irgendwelche Basketballzeitschriften im Portfolio und sowas alles, ne?
Ja, das gibt es. Macht vielleicht auch Sinn, wenn ich dann in so einer eng gefassten Nische sitze, das dann so zu machen. Ja, liegt fast auf der Hand. Aber ist jetzt für uns dann doch, da sind wir dann doch zu breit gefächert, dass wir jetzt ein spezielles Medium unbedingt besitzen müssen.
Wie viel Prozent von eurem Umsatz ist eigentlich Schuhe?
Wir sind so bei 60% Schuhanteil und damit fühlen wir uns auch sehr wohl. Opfern natürlich oder geben dem Textil- und dem Accessoire-Bereich sehr viel Fläche und sind da auch immer froh, wenn wir da immer noch weiter wachsen können und da ja ein ausbalanciertes Assortment haben, weil wir uns selbst auch als Outfitter verstehen. Also du kannst ja quasi nackt in den Snipes-Laden reinlaufen, weil es gibt ja von der Unterhose über Socken, über alle Kleidungsstücke bis zur Uhr oder zum Kopfhörer gibt es alles und das ist uns sehr, sehr viel wert und deswegen haben wir gerne ein ausbalanciertes Sortiment im Store.
Und seit einiger Zeit kann man beobachten, dass ihr relativ viel so E-Sports-Partnerschaften macht. Ne? Ist das auch ein Thema für euch?
Ja, also wir haben da schon eine große ergänzende Zielgruppe für uns entdeckt. Gab ja früher immer diese vielen Vorurteile, dass das die dicken, pickligen Jungs im Keller sind, die Chips essen den ganzen Tag. Und das ist überhaupt nicht so. Also da gibt es ja mittlerweile auch wirklich schillernde Persönlichkeiten in dem Bereich. Wir haben viele unserer Celebrities, die auch alle am Zocken sind. Und da gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Parallelen. Und wenn wir uns auf sowas einschießen, dann greifen wir da auch immer gleich oben an und haben deshalb die strategische Partnerschaft mit der ESL gewählt, mit der Electronic Sports League, und sind da Partner neben Mercedes, McDonald's und Pringles, also auch in bester Gesellschaft, und investieren relativ viel in E-Gaming und machen das auch mit großer Freude.
Mhm. Ralf Reichert war vor kurzem auch mal im Jahr oder so im Podcast zu Gast, also ist ja der Gründer der ESL.
Ja, die sitzen auch hier um die Ecke.
Stimmt. Ja, Kölner Buddy sozusagen.
Ja.
Hinweis auf unseren neuen Partner Shopify. Vielleicht eines der spannendsten Digitalunternehmen überhaupt auf der Welt. Die Firma kommt aus Nordamerika, wurde von einem Deutschen gegründet. Viele Experten sagen, die Kollegen bei Shopify haben vielleicht die Chance, als eine der ganz, ganz wenigen Firmen das mit Amazon aufzunehmen, einfach weil sie ein wirklich gutes Modell haben, einen komplett anderen Ansatz gehen als Amazon. Man kann wirklich Handel von klein auf selber dort anfangen. Man kann Shopify nutzen, um einen eigenen E-Commerce-Shop zu starten, und zwar als Gründer wie auch als mittelständische Firma. Da gibt es verschiedenste Softwarelösungen, ne, für kleine und für sehr große Firmen auch schon. Und dann übernimmt Shopify alles andere. Betrugsanalyse, Zahlen auf Rechnung, 24 Stunden, 7 Tage die Woche Support für den Shop. All das kommt von Shopify. Wirklich eine der Plattformen, solltet ihr euch angucken, wenn ihr euch mit E-Commerce und Handel interessiert. Ganz viele Themen, die man sonst so hat. Content Marketing, SEO, all das ist bei Shopify schon mit angelegt, mit angedacht. Sehr viele Firmen auf der Welt nutzen Shopify. Ich würde mich freuen, wenn ihr das einfach mal anschauen würdet, was man dort so lesen kann, Case Studies und so weiter. Am besten, ihr geht mal unter shopify.de nachschauen und habt einfach ab demnächst, wenn es um E-Commerce und Handel geht, als Lösung Shopify im Hinterkopf.
Eine Frage muss ich natürlich stellen. Ihr heißt Snipes. Es gibt noch jemanden im US-Showgeschäft, der Snipes heißt, nämlich Wesley Snipes. Erzähl mal deine Geschichte mit Wesley Snipes.
Ja, grundsätzlich vorausgeschickt, bei der Gründung von Snipes hatte das alles mit Wesley Snipes nichts zu tun. Aber so wie der verrückte Zufall es will, haben wir ja letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, 20 Jahre Snipes gefeiert. Und da haben wir unsere Snipes Family Party im Sommer unter das Motto 20 Jahre Snipes gestellt. Und einen Monat vor der Party bekam ich einen Anruf mit einer US-Nummer und bin da rangegangen, habe mich gemeldet, und dann brüllte jemand ins Telefon, wer ich denn sei. Und dann habe ich meinen Namen wiederholt. Und dann hat er nochmal gefragt, ob ich Mr. Snipes wäre. Habe ich gesagt, wenn Sie so wollen. Und dann sagte er, das kann nicht sein, ich bin Mr. Snipes. Und das war natürlich erstmal sehr verstörend, bis ich dann mal vernünftig nachfragen konnte. Hat er mir dann versucht zu erklären, dass er Wesley Snipes sei. Ich hielt das dann ein bisschen für eine Art Radio-Prank oder ähnliches und habe dann weitergebohrt. Und es kam dann raus, dass es tatsächlich Wesley Snipes war. Und er erzählte mir dann, dass er in Costa Rica auf einem Festival gewesen wäre mit Busta Rhymes zusammen. Und da wäre ein DJ auf der Bühne gewesen mit einem Snipes-T-Shirt. Und dann wäre er zu dem DJ hingegangen und hat gesagt, hey, was hast du da an, das bin ich. Und dann sagte der, nee, das ist hier mein Snipes-T-Shirt irgendwie. Und dann sprang Busta Rhymes ein, der das zwei Jahre davor auf unserer Snipes Family Party performt hat für unsere Mitarbeiter, sagte Busta Rhymes, nee, das sind ein paar Jungs in Deutschland, die da so Sneaker- und Streetwear-Läden haben. Und er sagte, das gibt's ja nicht. Und dann war zufällig eine Musikpromoterin dort vor Ort, die mich kannte, beziehungsweise unseren Marketingleiter, und die Nummer rausgegeben hat. Und so ist das dann über drei Ecken, ist die Nummer dann bei ihm gelandet, und er hat mich dann angerufen. Und dann haben wir anderthalb Stunden telefoniert über alles und jedes. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir in einem Monat die Party machen, und habe ihn eingeladen. Und ja, was soll ich sagen, er ist tatsächlich gekommen und ist auf der Party gewesen, ja, und ist auf die Bühne gegangen und hat zu unseren, es war jetzt letztes Jahr, lass es 3000 Leuten gewesen sein, hat er dann gebrüllt, sein Vater hätte ihm gesagt, er wäre mal eine Zeit lang in Deutschland gewesen und er hätte da vielleicht komische Sachen angestellt. Und vielleicht hätte er ein bisschen Familie in Deutschland, aber doch nicht 3000. Und dann ist natürlich die Menge komplett ausgeflippt und war total begeistert. Und danach ist dann Ludacris aufgetreten und Wesley Snipes war dann den kompletten Auftritt der Background-Tänzer von Ludacris und war auch nicht zu bremsen und hat damit uns dann gefeiert. Ist auch nachher in die Leute rein und wir haben bis heute wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt.
Okay.
Na, hat jetzt, wie gesagt, nichts mit der Gründung zu tun oder mit unserem Namen, aber ist natürlich cool, so einen Namensvetter zu haben, der uns jetzt auch noch gut mit uns verbunden ist.
Aber ihr habt keinerlei kommerziellen, strategischen Sachen am Laufen?
Nee, da hatten wir jetzt noch nicht die goldene Idee, weil natürlich ist egal, ob Blade oder White Man Can't Jump oder was auch immer, ist natürlich alles schon ein paar Tage her. Mhm. Unser Kunde ist relativ jung. Aber ich denke mal, dass wir da trotzdem vielleicht noch das eines Tages mal eine gute Idee haben, was man da nochmal aktivieren könnte.
Sagen wir mal jetzt ein paar Worte über USA, weil das ist ja nun auch ein Markt, da hätte ich das Gefühl, da hat nun niemand auf jemanden gewartet, also auf den Lübecker Jungen, der mittlerweile zwar schon besonderer Lübecker Junge ist, aber irgendwie trotzdem jetzt da nach USA zu gehen, ins sozusagen Sneaker-Hauptquartier oder Hauptkontinent, warum ist das eine gute Idee?
Das war natürlich von Anfang an immer der Traum, wenn du in dieser Branche arbeitest und gefühlt ins Mutterland der Streetwear und der Sneaker zu expandieren und für uns auch irgendwie fast das Gefühl, nach Hause zu kommen, weil ganz viele Menschen in Europa glauben, dass wir ein US-Konzept sind. Einmal wegen des Namens, dann zum anderen natürlich wegen unserer Faces, die wir immer wieder an der Tür haben und auch wegen unseres Sortiments glauben viele, dass wir eine US-Heritage haben. Und deswegen war es immer das ganz große Ziel und der ganz große Traum. Wir haben dann in Europa jetzt 9 Länder entwickelt und gehen da mit einem hohen Tempo mit so 60 Eröffnungen im Jahr voran und haben deshalb gesagt, das wird jetzt Zeit, diese Episode, dieses Next Chapter aufzuschlagen und hatten die Chance zuerst mit Kicks USA an der Ostküste Stores, also eine Company zu kaufen, die Stores in sowohl in New York als auch in Philadelphia, in New Jersey und in Maryland betreibt, 61 Stores, das zu übernehmen.
Das ist dann aber schon, da reden wir dann schon über 100 Millionen Akquisitionen?
Da reden wir dann tatsächlich über eine große Investition,
also neunstellige Investition,
die für uns ja auch schon challenging gewesen ist. Damit sind wir dann gestartet, haben diese Läden auch jetzt, also übernommen haben wir sie im Januar. Sie sind alle umgebrandet, haben alle schon das Snipes-Schild an der Tür und auch alles andere ist schon komplett auf Snipes umgeflaggt. Unser Headquarter ist in Philadelphia. Und dann haben wir 2, 3, 4 Monate später dann auch schon gleich die nächste Akquisition getrieben und haben Mr. Allen's gekauft. Mr. Allen's ist eine Company mit Sitz in Detroit, mit 31 Stores in der Area von Detroit und Chicago. Und die konsolidieren wir jetzt. Das heißt, auch die werden alle umgeflaggt auf Snipes und wir ziehen das alles in unserem Headquarter in Philadelphia zusammen und wollen von dieser Basis jetzt Midwest und East Coast als Plattform wollen wir uns jetzt dann ins Land weiterentwickeln.
Aber was könnt ihr jetzt, was die nicht auch vorher konnten mit ihren damaligen Konzepten?
Das ist eigentlich ganz lustig, dass diese Frage eigentlich fast jeder in Europa stellt, weil wir alle ein Bild von Amerika haben, was es eigentlich so gar nicht gibt. Das heißt, ich würde schon sagen, dass die Retail-Landscape in Europa fast ein Stück weit entwickelter ist als in den USA noch. Und natürlich gibt es da die großen Platzhirsche, die dort schon einiges an Stores haben. Aber da ist teilweise sogar mehr Luft für neuen Retail als in Europa. Mhm. Und mit einer guten, also mit viel Content, mit einer guten Storytelling-Maschinerie, mit einem super Store-Konzept, gerade mit unserem 2.0, was dann auch richtungsweisend sein kann, treffen wir da echt
Es wirkt ja erstmal antizyklisch. Man denkt sich so, ins Mutterland der Sneakers zu gehen, ins Mutterland von Amazon und E-Commerce zu gehen.
Ja.
Das ist irgendwie, kann auch aus der Ferne betrachtet keine gute Idee sein. Aber wenn man es dann aus der Nähe anschaut, dann sagst du antizyklisch zwar, aber passt trotzdem.
Ja, vor allen Dingen, weil wir es halt ein Stück weit anders machen. Also dieser Marketing-Entertainment-Event-Approach, den macht da keiner.
Ach, Footlocker
also,
nicht oder so?
Footlocker macht da eher so Aktivierung am POS, also dass sie ihren Laden entwickeln und dass sie mal einen NBA-Player in den Laden holen und so weiter. Aber so Off-Location-Events oder solche Dinge oder Festivals oder in diese ganzen Disziplinen, in denen wir heimisch sind, dann zu entwickeln und solche Sachen, das macht da eigentlich keiner, also auch ein Footlocker nicht. Und da treffen wir gerade auf breite Zustimmung und wachsen da schnell, haben jetzt DJ Khaled in ein, zwei Stores gehabt für Selfie-Session, solche Dinge. Wir haben das MIA gesponsert, das Made in America Festival mit 100.000 Besuchern.
Das hilft auch, dass sozusagen Leute bei dem Festival eure Marke sehen und dann in euren Store reinkommen.
Da geht es natürlich voll um Brand Awareness, den Leuten erstmal die Marke näher zu bringen, die Marke zu zeigen und im besten Fall auch die Marke ein Stück weit erklären zu können. Also wir haben da einen großen Shop dort, wir haben verschiedene Aktivierungen von einer Fotobooth über ein Riesenrad und sonst irgendwas. Also wirklich, in Amerika musst du halt schon bold reingehen und das machen wir halt auch.
Mhm. Wie wichtig sind für euch eigentlich, du hast jetzt hier, während wir sprechen, einen Snipes Hoodie an. Sind Eigenmarken wichtig für euch?
Wir haben neben der Eigenmarke Snipes einige Lizenzen. Wir sind der globale Distributeur oder Lizenzinhaber für Kalkanei. Wir haben die Europa-Lizenz für Fila. Wir besitzen noch ein, zwei andere Marken wie Buffalo beispielsweise und ähnliches. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Vehikel. Die Eigenmarke an sich, da ist für uns das Allerwichtigste, dass wir es geschafft haben, mit all diesen Dingen, über die wir jetzt gerade auch ausführlich gesprochen haben, eine Marke zu entwickeln. Und das ist der ganz große Unterschied zur Branche. Also Snipes ist heute eine Marke und nicht der Name eines Retailers. Unsere Wettbewerber, da ist es eigentlich so, dass es immer der Name des Retailers ist. Wir haben mit all diesen Events, mit all diesem Marketing, mit all diesem Content, mit all dem, was wir tun, mit diesem Erlebbarmachen der Marke, mit diesem 24-7-Kontakt, haben wir halt eine Marke aufgebaut. Und das ist auch für die USA neu. Und das ermöglicht uns da einiges und hat uns auch in Europa dahin gebracht, wo wir jetzt sind.
Sagen wir mal ein paar Worte zu dem Thema Drops, weil das im Marketing gerade so ein heißes Thema ist, dass man irgendwie Leute dazu bringt, in Schlangen anzustehen, sehr viel Aufmerksamkeit auf irgendwie eine Neuerscheinung zu lenken. Also ist das was ihr auch, was bei euch auch passiert? Also wollen euren Stores Sachen erstmalig limitiert verkauft werden oder so?
Ja, ich sag mal, das hat's immer gegeben. Was sich verändert hat, ist die Taktung. Das kommt halt jetzt schneller. Grundsätzlich sind wir schon eher Fans davon, weil das bringt immer Energie in den Marketplace irgendwo. Die Marken pushen und wir selber auch sehen zu, dass wir eine Story ans Produkt hängen, dass wir ein gewisses Storytelling aufbauen für diese speziellen Produkte. Diese speziellen Produkte werden natürlich von den Kunden als noch wertiger und noch wertvoller empfunden durch das Ganze drumherum. Aber ich sehe das immer gerne so ein bisschen als Kirsche auf der Sahne. Also ich möchte ein gesundes, stabiles Core-Business haben und mich darüber freuen, wenn am Wochenende jetzt dann am Samstag ein Jordan rauskommt oder ein Yeezy oder was auch immer, der dann uns zusätzlichen Traffic und zusätzliche Sales generiert. Das sehen wir dann so als Sahnehaube. Das ist sehr angenehm.
Habt ihr eine Möglichkeit, sozusagen Wiederkaufsraten zu messen? Also wie so ein Onliner denken würde, der würde ja sagen, okay, hier gibt es irgendwie Neukunden, ich muss versuchen, eine direkte Beziehung zu ihm zu haben, E-Mail-Adresse zu bekommen und dann weiß ich auch, wie häufig kauft der Schuh. Also eine Zalando weiß ja ganz genau, wie oft ich bei denen shoppe oder was ich da kaufe. Sind das sozusagen Denkweisen, die ihr auch mittlerweile habt, auch trotz der hauptsächlichen Offline-Aktivitäten?
Ja, online hast du schon selbst gerade gesagt, ist das ganz klar, das ist Daily Business, da arbeiten wir nicht anders als alle anderen. Stationär ist das für uns unser nächstes Riesenprojekt. Wir haben jetzt eine Kundenkarte draußen. Wir haben 1,8 Millionen Plastikkarten draußen, die Leute mit sich rumtragen. Und das wollen wir jetzt für uns tatsächlich revolutionieren und wollen nächstes Jahr April, Mai so die Kante mit unserer App rauskommen. Wir haben eine App entwickelt, die zu uns passt wie die Faust aufs Auge. Die soll zum Daily Habit werden für unsere Konsumenten. Die soll quasi ja auch wie ein Social Hub funktionieren. Man kann sich selbst auch reinladen mit dem neuen Outfit, was man gerade gekauft hat, kriegt da Response und so weiter. Das Wichtigste für uns ist aber, dass es neben einer Shopping-App dann auch eine Loyalty-Funktion hat. Ich kann neben Coins auch Hearts sammeln. Diese Hearts kann ich generieren, indem ich mit Snipes interagiere. Heißt, auf eins der vielen Events gehe, was Snipes gerade macht, oder auf der anderen Seite etwas like oder kommentiere oder in welcher Art auch immer, Art und Weise auch immer mit Snipes in Interaktion trete, kann ich diese Hearts sammeln und die Coins bekomme ich halt über Sales.
Okay, das heißt also wirklich jetzt Loyalty und App als neues großes Thema, auch im klassischen Retail.
Absolut, und wir haben uns da so ein kleines bisschen orientiert an Fluggesellschaften, also Reward-Programmen zum Beispiel, und haben da drei Stufen entwickelt, Crowd, Crew und Core, wo du ja in verschiedene Stufen dich dann reinarbeiten kannst durch dieses Sammeln. Und gerade in dem Core-Programm wollen wir dann diesen Leuten Money Can Buy Experiences bieten. Und da denke ich, haben wir auch wieder die Nase vorn, Money Can Buy Experiences auch überhaupt anzubieten. Durch natürlich die Nähe zu den Stars, Meet and Greets anzubieten oder sei es eine Fastlane oder das Konzert ist eigentlich ausverkauft und du kannst da dann doch noch rein.
Habt ihr noch andere Testimonials demnächst, von denen man hören wird?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber also, nichts, was du sagen könntest.
Jetzt die nächste Kampagne für Q4 ist Meek Mill.
Oh, okay. War das im Gefängnis raus quasi?
Ja, und natürlich für uns jetzt mit Homeoffice in Philly
ist
natürlich der Philly-Artist überhaupt. Ja. Das heißt,
der Fanatics-Gründer hat ihn ja angeblich aus dem Gefängnis rausgeholt, habe ich gelesen.
Ja, und dementsprechend scheint er ja auch da an Litz beteiligt zu sein und all so Geschichten. Also da ist sehr viel Rumors unterwegs und das bot sich für uns an, da tatsächlich dann eine richtig coole Kampagne. Also ich bin da auch auf das Filmchen, was wir dazu produziert haben und auf den ganzen Content recht stolz.
Kommt der mal nach Europa?
Eine tolle Geschichte. Ich denke mal, das werden wir auch noch hinkriegen.
Okay, wow. Okay, das heißt dann letzte Frage, so Vision 2030, dann machst du möglicherweise immer noch Snipes, obwohl dann Deichmann immer weiter sozusagen zugekauft haben wird, so ist ja euer Deal, glaube ich, angelegt, hast du im Vorgespräch erzählt, dann ist es dann immer eine komplette Deichmann-Firma, aber dafür eine, die global unterwegs ist und du bist dann möglicherweise noch CEO.
So ist der Plan zumindest. Also ich sage mal, ich leite das Unternehmen mit viel Spaß und viel Freude und wir haben hier so einen Begriff der Snipes Family und das leben wir hier auch. Wir haben einmal im Jahr ein Riesen-Event, wo wir alle unsere, jetzt glaube ich, nächste Party sind es dann 4.000 Leute zusammenholen, jetzt ohne USA. Und wo wir auf dem Flughafen in Weeze alle Leute zusammenholen, einen Überraschungsakt aus USA einfliegen lassen. Wir haben da zahlreiche Attraktionen von einem Autoscooter über was auch immer alles. Das ist eine Riesensache und da leben wir dieses Family-Feeling auch und all das führt natürlich dazu, dass man diesen Job mit sehr, sehr viel Freude machen kann. Der Erfolg tut natürlich sein Übriges dazu, aber ich bin 46. Mhm. Und das macht halt wahnsinnig viel Freude und Lust auf mehr, das natürlich noch weiter zu machen.
Und irgendwann, wie groß ist Deichmann jetzt vom Umsatz her?
Ich glaube, die letzte veröffentlichte Zahl liegt irgendwo bei 6 Milliarden.
Also dann immer noch nach wie vor signifikant größer, als wenn ihr jetzt 1 Milliarde, also schon, da kommt man jetzt nicht so schnell ran.
Klingt, als würdest du mich challengen wollen.
Alles klar, okay. Ja, in dem Sinne, das war ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank. Das war super interessant.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Alles klar. Ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, noch ein Hinweis an euch in Sachen Versicherung. Und zwar der Hinweis auf ein anderes, sehr schnell wachsendes InsurTech-Versicherungs-Startup oder Digitalunternehmen. Und zwar die Kollegen von GetSafe aus Heidelberg. Ich habe jetzt sogar schon mal vor einigen Wochen GetSafe, GetSafe gesungen. Wirklich spannendes Produkt. Eine Haftpflichtversicherung, die einfach sozusagen über eine App zu managen ist. 60.000 zufriedene Kunden bereits, täglich kündbar, alles ohne viel Fachchinesisch. So das Versprechen von GetSafe. Am besten, ihr schaut euch einfach mal an unter omr.hellogetsafe.com, omr.hellogetsafe.com und schaut euch mal an, wie eine Haftpflichtversicherung heutzutage so funktionieren kann.